Für einen Gast, es ist in jeder Kehre, wenn man bei der Mautstelle Verleiten einfährt, ist irgendein Erlebnis, wo man sagt, jetzt sehe ich wieder was Neues. Und wir haben immerhin 27 Kehren auf der Hochalmstraße und jeder Blick, wenn ich mal Kehre rundfahre, gibt wieder eine neue Perspektive in die Natur und in das Erlebnis.
Das sagt Peter Sundinger, ehemaliger Mitarbeiter der Krohag. Bergführer, Mitglied der Lawinenkommission und der Bergrettung und damit herzlich willkommen zum Glocknergipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Peter Sundinger ist ein echtes Heiligenbluter Original, aufgewachsen mit Blick auf den Großglockner, eng verbunden mit den Bergen, den Menschen und ganz besonders mit der Straße. Über Jahrzehnte war die Glocknerstraße nicht nur sein Arbeitsplatz, sondern seine Bühne, sein Rückzugsort, sein Zuhause. In diesem Gespräch nimmt er uns mit in seine Welt, geprägt von Respekt vor der Natur, großer Verbundenheit zur Region und unzähligen Erinnerungen an die vielleicht eindrucksvollste Straße Österreichs. Wir sprechen über besondere Momente am Berg, über Sicherheit im Hochgebirge, aber auch über die emotionale Bedeutung, die die Straße für ihn hat. Und das hört man in jeder Antwort. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei diesem sehr persönlichen Gespräch und natürlich wie immer bei Österreichs höchster Aussicht.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Glocknergipfel. Ich bin heute zu Gast in Heiligenblut im Haus der Steinböcke und bei mir ist der Peter Sundinger. Hallo Peter.
Servus Christi.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, Peter, man kann sagen, du bist ein echtes Kind der Berge, hier auch groß geworden in den Bergen. Was war denn dein erster Kontakt mit der Großglockner Hochalpenstraße, an das du dich erinnern kannst?
Ja, ich bin 1972 das erste Mal so in Kontakt gekommen. Eigentlich der Starter von dem Ganzen war mein Vater. Der ist zum Chef gegangen von der Hochalpenstraße und hat gesagt, boah, jetzt wird irgendwann die Zeit kommen, du musst der Bub mal schauen, dass er ein Geld heimbringt, weil von der Landwirtschaft allein wird sich das nicht ausgehen. Und so ist der Vater noch zu der Krohag gekommen oder gegangen und hat dann gesagt, so, wie schaut jetzt aus, hätten wir eine Arbeit für den Buben? Natürlich war die Qualifikation, ich bin beim Bauernhof aufgewachsen, ich habe keinen Beruf gelernt und habe dann doch die Chance gekriegt, eine Arbeit zu kriegen, relativ schnell. Ich bin praktisch 3 Tage nach dem Eintritt, bin ich schon aufgekommen zu der Wetterstation, da hat es geheißen, wie schaut es aus, ja, Skifahren kann der Bub. Und wenn du da so aufschaust am Glück, naja, das ist verzaubert dann immer in ein Lächeln rein. Und so bin ich noch gleich einmal zu der Wetterstation aufgekommen auf Messenaden und habe da dürfen jeden Tag in der Früh um 6 Uhr die Wettermeldungen nach Heiligenblut und nach Salzburg zu den Lawinenwarndienst weitergeben. Und das hat natürlich zuerst, wenn man dazu kommt zu dem ganzen Thema, tut man sich schon ein bisschen schwer. Aber man ist dann über die Zeit dann reingekommen und das ist dann relativ in eine gute Geschichte übergegangen, wo man sich dann sicherer gefühlt hat und die Natur zu erleben in der Höhe, das ist sowieso was Besonderes, wo man einfach ein bisschen Zeit braucht, bis man gespürt kriegt, wo lauern Gefahren, wo darf ich mich frei bewegen. Und so tastet man sich Schritt für Schritt einfach dazu.
Okay, also das heißt, der Einstieg war jetzt nicht ganz freiwillig, habe ich rausgehört.
Nein.
Dennoch hat man mir aber zugetragen, du hast mal gesagt, die Straße sei dein Lebenselixier.
Ja, natürlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, ist das gewachsen. Ich habe dann 1973 mit der Bergführerausbildung begonnen und 1975 erfolgreich abgeschlossen. Und mit dieser Prüfung und mit diesem Werdegang mit den Bergen habe ich dann natürlich in der Firma auch ein sehr hohes hohes Ansehen gehabt, weil man das Thema Sicherheit war für die Glocknerstraße nicht mehr ein Riesenthema, weil es hat im Frühjahr bei der Schneeräumung, im Sommer auch die ganzen Felsabsicherungen, die Natur zu beobachten, was tut sich oberhalb von der Straße, wo gefährliche Stellen sind, das einzuschätzen und abzuschätzen. Natürlich nicht alleine mit erfahrenen Kollegen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit drei anderen Bergführerkollegen arbeiten habe dürfen und auch lernen habe dürfen noch. Und irgendwann kommt man dann selber in die Situation, wo es dann an dir selber dann liegt, wenn ihr ganz vorne bei der Lawinenkommission bist, wo ich sage, so, jetzt musst du wirklich ja, Flagge zeigen und schauen, dass die anderen dann so begeisterst und sagst, ja, der Mensch, das, was er sagt, das lebt er auch. Und so hat man das dann auch drüber gebracht.
Ja. Also das heißt, es war einfach nicht nur ein Beruf, sondern schon ein bisschen eine Berufung auch.
Ja,
dich.
Ich glaube, das kommt auch aus dem, wenn man da in die Bergsüß wie in Mülltal in der Nähe vom Glocken aufwächst, da ist, wir können auf der Ebene nicht einmal gescheit gehen. Da tut uns auf den Steigen leichter, als wir, wenn man so spaßig sagt, als wir auf der Ebene. Und das war aber auch gegenüber den ganzen Arbeitskollegen auch, die was dann auch, die es schön langsam wertschätzen haben, lernen, wo sie gesagt haben, ja, der Bursche macht seine Arbeit, dem können wir vertrauen und mit dem können wir dieses Thema Sicherheit angehen und können wir uns auch verlassen auf diese Aussagen, was er macht. Ja.
Man könnte ja meinen, die Großglockner Hochalpenstraße gibt es nun seit 90 Jahren. Was soll es da noch heute groß zu tun geben? Doch wenn Peter Sundinger erzählt, wird schnell klar, die Arbeit an der Straße ist nicht nur wichtig, sie ist lebendig, vielfältig und jeden Tag aufs Neue herausfordernd.
Ja, ich glaube, die Arbeit das ist sehr, sehr umfangreich. Da, das fängt natürlich, logischerweise ist das oberste Gebot, ist natürlich die Sicherheit. Aber da sind so viele begleitende Arbeiten bei der Straße, das fängt im Frühjahr an, so in der Regel Mitte April, Anfang Mitte April mit der Schneeräumung. Denn das sind die ganzen Sicherungsarbeiten bei der Straße selber, die Sanierungsarbeiten, die Lawinenschäden zu behandeln, weil es sind, haben wir ja jetzt Winter gehabt, wo sehr viel oder große Schäden waren an den Bauwerken selber, aber an den Straßensicherheitseinrichtungen, Leitschienen, Lawinenverbauungen, die Galerien, Die Tollmauern, also da ist ein sehr, sehr umfangreiches Betätigungsfeld, sind die ganzen Ausstellungen, die Lehrwege auf der Franz-Josefs-Höhe, das ganze Ausstellungsgebäude, der Swarovski-Turm, die ganzen Zufahrten, was man da ständig betreuen muss, die Wege. Also ja, es ist ein Riesenbetätigungsfeld und an oberster Stelle steht natürlich immer wieder die Erreichbarkeit von diesen ganzen Museen und Ausstellungen, dass die Gäste und natürlich aber auch die Mitarbeiter, die Arbeitskollegen da sicher zubekommen und da wieder wegkommen. Gell?
Jetzt warst du ja doch eine ganze Weile dabei und da hat sich ja einiges verändert in den letzten Jahrzehnten, auch was Technik und Fortschritt betrifft. Wie hat sich das auf deine Arbeit auch oder auf die Sicherheit auf der Straße ausgewirkt? Das hat sich wahrscheinlich sehr verändert im Laufe der Zeit.
Ja, natürlich. Das Thema mit den ganzen Werkzeugsicherheit, wahnsinnig, ob es jetzt die Abseilgurte sind, die Sicherheitsmethoden, die Sprengmethoden beim Lawinen, beim Felsensprengen. Also da ist ja fast kein Stein mehr auf den anderen geblieben. Auch die ganze Gerätschaft, was die Firma bereit war, da Geld in die Hand zu nehmen, dass man ein tolles Gerät hat zum Arbeiten. Auch diese Lawinenverbauten, die Gleitschutzböcke, was man entlang der Straße gemacht hat. Im Frühjahr, es geht oft nicht nur um die großen Lawinen, weil wenn es so gefährlich ist, dann ist sowieso gesperrt. Aber wir haben knapp oberhalb von der Straße so Grashänge, Platten, Steinplatten, so glatte Felsplatten, die steil sind, wo sich der Schnee im Winter sammelt und im Frühjahr, wenn die Wärme kommt und das Wasser unten reinkommt, dann fängt das Ganze an zu gehen. Und diese Bereiche haben wir jetzt sehr, sehr toll abgesichert, was natürlich sehr viel Energie und Geld kostet hat, dass man das auf die Beine bringt. Aber da waren wir als Sicherheitsmenschen auch sehr dankbar, dass die Firma da bereit war, wirklich uns auf uns zehren und sagen, ja, wir, im Endeffekt kommt diese Sicherheit ja den Gast zugute. Und wenn man die Sperrzeiten dann hernimmt, dass man sagt, so genau in, auf den Stellen müssen wir jetzt oft einmal zwei, drei Tage die Straßen sperren und wir können das dann abwenden mit diesen Verbauungsmaßnahmen, das war für uns natürlich auch sehr beruhigend dann.
Jetzt hast du schon kurz den Gast angesprochen, um den geht es ja auch auf der Straße. Jetzt hast du die Straße immer nur, kennst du natürlich wie deine Westentasche sozusagen. Aber wenn du jetzt mal die Brille des Gastes aufsetzen würdest, der zum ersten Mal hier ist, was würdest du sagen, macht die Straße so besonders?
Ja, allein diese, dass man der höchste Punkt der Straße auf 2571 Meter, die Edelweißspitze, das ist die, natürlich die Krönung. Von der Höhe her der erste Kontakt mit den die ganzen Kernen, was man da mit dem Auto, wenn die Leute dann da drauf fahren, der erste Höhepunkt, das Fuschertörl auf 2470 Meter, wo man einen Rundblick hat auf wahrscheinlich 20, 30, 3000er schon, ein Höhepunkt. Dann geht es runter zur Fuscherlacke, ist auch wieder ein ganz schöner Punkt, wo dann die Almen anfangen, wo die Schafe weiden und die Kühe da sind und das Viech da ist. Und dann ist der nächste Höhepunkt ist dann die Passhöhe auf 2506 Meter durch den Hochtautunnel durch. Und dann fragen die Leute, um Gottes Willen, wir wollen ja zur Franz-Josefs-Höhe und jetzt geht es wieder runter. Da sind sie natürlich im ersten Moment enttäuscht, wenn sie dann wieder müssen runter nach Skutal fahren auf 1850 Meter. Und dann wirklich, dann geht es drauf zu diesem, das Endziel ist einfach dann doch für einen Gast in erster Linie die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf 2362 Meter, wo dann das Parkhaus ist, eine tolle Möglichkeit ist, dann das Auto abzustellen und dann die Ausstellung, wenn man das will, bei einem schlechten Wetter auch besuchen. Und dann, wenn das Wetter passt, so wie mir, wo wir jetzt da aufschauen zum Glockner, das Wetter passt und die sehen dann den ersten Blick zum wirklich König der Alpen, den Großglockner. Das ist natürlich das Highlight schlechthin für einen Gast. Und dann kommt dann noch der Gamsgrubenweg, der momentan leider das letzte Stück momentan offiziell nicht begehbar ist. Zumindest für einen normalen Wanderer. Das ist der Bereich, wo die ganzen Galerien sind, die Tunnelbereiche. Und wenn man da rauskommt, hat man noch einen wunderschönen Rundblick direkt zum Großglockner. Und der restliche Weg ist dann wirklich durch den Bergsteiger und den Hochalpinisten vorbehalten. Aber wie gesagt, da tut sich für einen Gast, es ist in jeder Kehre, wenn man bei der Mautstelle Verleiten einfährt, ist irgendein Erlebnis, wo man sagt, jetzt sehe ich wieder was Neues. Und wir haben immerhin 27 Kehren auf der Hochalpenstraße. Und jeder Blick, wenn ich mal Kehre rundfahre, gibt wieder eine neue Perspektive in die Natur und in das Erlebnis.
Super, das heißt, das ist in einem Tag wahrscheinlich eigentlich gar nicht ganz zu schaffen. Man muss öfters kommen.
Ja, und da kommt auch dazu, oft, weil wir einen Preis, ja, das ist so teuer. Ja, der Preis, wenn man dann das ein bisschen gegenüberstellt gegen eine Tageskarte vom Skifahren, dann muss ich sagen, die Hochalpenstraße ist mittlerweile, kauft man eine Tageskarte und man kann sich wirklich den ganzen Tag in dieser Gegend bewegen. Man kann die Mautstellen raus und rein benutzen, so oft man will an einem Tag. Und wenn man dann den Preis gegenüberstellt gegenüber einer Tageskarte beim Skifahren, ich glaube, dann ist die Glocknerstraße allemal dieses Geld wert, was man da sieht. Und natürlich der Gast, wenn er sagt, jetzt möchte ich schnell nach Italien fahren, nur drüber plattelt volle und schaut, dass er so schnell wie möglich da durch ist, er spart sich sicher einige Kilometer und vor allem auch an der Zeit. Aber das natürlich, hier kann er sich nicht so viel anschauen, logischerweise, als wenn ich mich den ganzen Tag da aufhalte. Und der Tag, der ist ausgefüllt. Wenn man das alles ein bisschen beobachten und benutzen will und besuchen will, was die Straße da anbietet. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Tageskarte beim Skifahren 70 Euro kostet, da kann die Hochalpenstraße mit den Erlebnissen, was man da hat, auf alle Fälle mithalten.
Vorhin hat Peter Sundinger den Weg auf den Großglockner von der Salzburger Seite beschrieben. Dort dauert es ja ein bisschen, bis man ihn wirklich sieht. Hier in Heiligenblut ist das anders. Der Großglockner ist sofort da, mitten im Blickfeld, mitten im Ort. Und genau hier ist Peter Sundinger aufgewachsen. Mich hat interessiert, wie hat die Straße eigentlich diesen Ort und vielleicht auch die Menschen hier geprägt?
Ja, mit dem Bau der Hochalpenstraße hat sich in unserem Bergdorf Heiligenblut wahnsinnig viel geändert. Das war, früher war das ganz ein kleines und bescheidenes Bergdorf für die Bergsteiger und für die Bauern und für die Einheimischen. Und die paar, die sich da verirrt haben, nach Heiligenblut rein. Aber natürlich die Wallfahrtskirche, wo wir da jetzt kurz oder direkt davor fast stehen, hat auch große Bedeutung. Und in Verbindung mit dem Glockner und mit der Hochalpenstraße war das, die erste Glocknerstraße wurde ja 1918 eröffnet. Die ging von Heiligenblut bis zum Glocknerhaus, wurde von da aus gebaut, einspurig. Und da ist der Verkehr wurde so geregelt, dass die volle Stunde ist man raufgefahren und die halbe Stunde wieder zurück. Also es waren nur ein paar Stellen, logischerweise, wo man dann ausweichen konnte. Aber das war schon der erste Höhepunkt. Und das Glocknerhaus in einem heutigen Standort, wo das kurz vor der Franz Josef Höhe in 2150 Metern Höhe, das war praktisch der Anziehungspunkt dann für die ganzen Glocknerbesteigungen, für die ganzen Wanderungen. Und so hat sich das sukzessive erhöht und erweitert mit dann, wie man gesehen hat, dass das so gut angenommen wird, ist dann eben mit dem Bau dann der heutigen Großglockner Hochalpenstraße 1933, wenn man sich das vorstellt, dass das in gute drei Jahren über die Bühne gegangen ist mit zigtausenden Arbeitern, ein Wahnsinn. Mit der Eröffnung dann am 3. August 1935, das war ein Aufschwung. Ja, ich weiß nicht, was da heute passieren müsste, wenn man das jetzt gegenüberstellt. Da glaube ich, könnte man, ich weiß nicht, was man alles bauen müsste, um so ein Phänomen da herzustellen, wie der Doktor oder Ingenieur Franz Wallach dort geschafft hat mit seinen Mitarbeitern. Unglaublich. Also da kann man nur Danke, Danke, Danke sagen, was damals passiert ist. Und wir hoffen natürlich, dass das auch in der Zukunft jetzt, dass die jungen Leute auch jetzt verstehen, was das für einen unglaublichen Wert hat in der Zukunft da, um das ganze Leben da in dem Dorf überhaupt möglich zu machen. Wir sind am Ende da von einem Tal in Mölltal, wo man ja auf jeden kleinen Strohhalm eigentlich angewiesen ist, wo man ein bisschen Wirtschaft einerziehen kann. Und in dem Fall hat die Straße ist die Lebensader und die wirtschaftliche Überlebensader für unser Taldorf, für das Mölltal und für Heiligenblut logischerweise.
In unserem Podcast frage ich unsere Gäste dann auch meistens eine Frage, die oft gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich frage es jetzt aber trotzdem. Bei all den schönen Plätzen entlang der Straße, hast du einen Lieblingsplatz oder vielleicht sogar einen Geheimtipp, der dir am besten gefällt? Wo du sagst, es gibt ja viele Kraftplätze, aber gibt es einen für dich ganz besonderen Platz?
Ja, ganz ein besonderer Platz ist für mich nach wie vor, das ist die Franz-Josefs-Höhe allgemein, wo unser Kaiser Franz Josef den Großglockner besucht hat. Oben bei der Swarovski-Warte, der Blick, die Riesenfelsblöcke, was da oben liegen, oberhalb vom Parkhaus. Und wenn du da rüber schaust, auf das ganze Glocknermassiv, auf den Johannesberg, auf die Pasterze. Früher hat man gesagt, auf das ewige Eis, da ist man schon mit einem weinenden Auge dabei, weil das, von dem Spruch können wir uns verabschieden, das ewige Eis wird es nicht mehr geben, aber doch viel von diesem Eis muss man auch sagen, wir als Bergführer kommen natürlich ja ganz in andere Höhen rauf, wo man dann, wenn man dann auf zur Oberwallerhütte kommt oder zum Johannesberg, da sind natürlich schon riesige Eisflächen noch da. Leider sieht man die halt von der Franz-Josef-See nicht mehr. Für normalen Gast sind die nicht einsichtbar, aber Gletscher haben wir schon noch da. Wenn man das jetzt alles so runterredet, mir tut es auch weh, wie jetzt, ja, wenn das Ganze zurückgeht. Aber so schnell, wie es die Vorhersagen immer beteuern, dass es morgen und übermorgen schon zu Ende ist, das wollen wir nicht herbeireden.
Peter Sontinger kennt die Straße nicht nur aus seiner Arbeit bei der Krohag. Er war über viele Jahre auch Mitglied der Lawinenkommission, Bergführer und Teil der Bergrettung und hat dabei unglaublich viel erlebt. Mich hat interessiert, ob es Momente gibt, die ihm besonders in Erinnerung geblieben sind.
Ja, speziell bei der Bergrettung ist natürlich auch jede Bergung und wenn man gerufen wird zu einer Bergung, ist es immer irgendwie so eine Spannung da, wo, wie wird das Ganze ausgehen? Kann man den Menschen noch rechtzeitig helfen? Kann man zur richtigen Zeit noch hin? Vor allem aber auch, dass die Mannschaft, die Bergretter selber nicht in der Sorge vorkommen, dass es dann unter Umständen auch bei diesen guten Willen und Glauben helfen zu wollen, dann selber zugrunde geht. Und das schwebt natürlich irgendwo im Hinterkopf immer mit. Und da kann ich mich dann schon auf ein Ereignis erinnern, bei der Rettung von Bergsteigern in der Balevecinia-Rinne. Das ist zwischen Klein- und Großglockner wirklich die schwierigste Eisrinne, wahrscheinlich in den Ostalpen. Ist natürlich mittlerweile auch schon ziemlich ausgabert, muss man sagen. Aber das war jetzt, da war ich ganz jung Bergführer, das war wahrscheinlich so ungefähr ja, vor 40 Jahren, wo man ungarische Bergsteiger da oben aus der Balevecinia-Rinne rausgeholt haben. Der Hubschrauber hat uns gar nicht ganz rauffliegen können, weil so der Sturm gegangen ist. Und dann sind wir zu Fuß zur Biwakschachtel gegangen, im inneren Glocknerkar. Und sind dann mit den Bergrettungs- und Bergführerkollegen dann rübergegangen. Und am Ende oder am Auslauf von der Balevecinia-Rinne, ungefähr 100 Meter oben, war dann diese Seilschaft, wo sich da unter einem Felsen Schutz gesucht hat. Ein Kollege war dann schon tot. Den haben sie da hinter sich wie ein Holzpriegel eine gelernt gehabt und sind dann, haben dann die ganze Nacht da verharrt, bis wir haben zwar noch eine Seilversicherung raufgebracht und Eisschrauben reingeschraubt und dann haben sie eben so viel auf Englisch uns verständigen können, ja, der Kollege ist tot, aber es war so ein Steinschlag vor, dass wir dann wieder zurück mussten und dann sind wir um 12 Uhr die Nacht in der Biberschachtel gewesen, da ist der Sturm gegangen, dass innerhalb von der vor dieser Biwakschachtel hat man bei der Taschenlampe die Sandkörner gesehen. So ist der Wind gegangen, dass man gemerkt hat, jetzt reißt das Ganze die Hütten irgendwann runter. Jedenfalls um 4 in der Früh sind wir wieder um und haben die Leute dann abgeseilt und geholt. Und haben wir eben gesehen, genau auf der Spur, wo wir gegangen sind, sind in der Nacht dann noch Riesensteinblöcke runter. Also wir hätten eigentlich, wenn es der Teufel haben will, oder wenn wir nicht die vielen Schutznägel mitgehabt hätten, hätten wir alle hin sein können bei dieser Aktion von der Bergung. Und haben dann doch dann die 4 Leute dann bergen können mit den Toten. Und ja, die anderen sicher dann runtergebracht und der Hubschrauber hat uns dann das letzte Stück dann zur Franz-Josef-See wieder zurückgebracht. Aber da fällt dann eine unglaubliche Last vom Körper voll. Nein, wenn du dann im Hinterkopf warst, daheim wartet die Familie, ist das Ganze überhaupt gut gegangen? Was hat sich da oben abgespielt? Hoffentlich kämen meine Mann da wieder zurück, gesunder. Also das war aus meiner Sicht ist eigentlich die ärgste und schwierigste Bergung, auf die ich mich erinnern kann. Natürlich vielen anderen, aber jetzt nicht in dem Ausmaß von der Gefährlichkeit für die Mannschaft.
Jetzt bist du ja offiziell nicht mehr im Dienst der Kroak tätig, aber ich nehme an, dich zieht es trotzdem noch oft genug auf die Straße und in die Berge.
Ja, natürlich, das ist ja mein Wohnzimmer, ist die Großglockner Alpenstraße. Ich setze mich jede Woche nochmal auf mein E-Bike und fahre auf die Franz Josef Serie oder zum Hochtor rauf. Und jetzt mal ist das für mich nach wie vor ein Erlebnis. Und ich freue mich auch, wenn ich dann sehe, wie viele Wanderer, wie viele Autofahrer, Radlfahrer und natürlich auch die mittlerweile haben die Maschinenfahrer einen riesen Anteil an dem ganzen Erfolg der Straße. Da ist für uns Radlfahrer dann schon angesagt, dass man sich nicht genau in der Mittagszeit da begibt, weil das ist dann oft einmal schon ein bisschen stressig, wenn die bei dir vorbeifahren wie die Wahnsinnigen. Aber nein, wie gesagt, jeder Besuch, und ich wohne ja, unser Bergbauernhof ist in 1530 Meter Höhe und ich bin noch 200 Meter von der Straße weg. Ich höre es den ganzen Tag ein bisschen rauschen und ein bisschen die Motoren vorbeifahren. Aber man freut sich auf alle Fälle immer wieder auf die schönen Tage und folgen, dass man den Leuten immer wieder erfreut und ein Lächeln ins Gesicht verzaubern kann für die Straßen, für den guten Erfolg, weil wir hängen alle dran. Also das sehe ich ja bei mir, wir haben ja alles nichts gehabt. Alles, was auch in meinen bescheidenen finanziellen Möglichkeiten möglich war, habe ich bei der Hochalpenstraße und bei der Bergbahn dann verdienen dürfen, dass wir daheim das Ganze, weil aus der Landwirtschaft kann man einfach nicht viel auswirtschaften. Und das, was man dann verbessern hat können, das war einfach der Dank, dass man da arbeiten hat dürfen. Und den Arbeitsplatz vor der Tür, das ist ja ein Geschenk Gottes.
Ja, dann habe ich abschließend noch eine letzte Frage. Wenn du die Straße in einem Satz beschreiben müsstest, schaffst du das erstens? Und wenn ja, wie wird der lauten?
Ja, die Hochalpenstraße ist ein Bauwerk in einer Zeit geschaffen worden von einem Baurat, Ökonomierat, Franz Wallack. Das hat für uns unglaubliche Dimensionen erreicht. Und wird auch in den nächsten hoffentlich Jahrhunderten Bestand haben. Heute wäre so ein Bauwerk unmöglich bei diesen Umweltgedanken. Die Hochalpenstraße hat alles aus meiner Sicht getan, um auch diesen Umweltgedanken gerecht zu werden. Wir sind am Weg von dieser Kultur, von diesem Weltkulturerbe, und das zeigt schon einiges, dass die ganzen Mauern werden mit Natursteinen gemacht, die Dächer werden mit Schindeln gedeckt. Es wird alles so versucht, wenn man eine Grasnarbe aufreißt, dass man wieder die bestehende Narbe wieder hinlegt, dass man wieder die Naturgrößer, wie sie da waren, wieder da hat und dass wieder alles begrünt wird. Also es wird alles Mögliche getan, um das Ganze so naturnah wie möglich zu machen. Aber ja, logisch, wenn ich heute will, da auffahren, ich fahre mit dem Auto auf und das braucht Energie. Und zu denen müssen wir uns auch bekennen. Wir können nicht alles haben, kostenfrei. Und auf der anderen Seite jammern wir, wenn das und das dann doch dann nicht möglich ist. Und die Glocknerstraße bietet einfach das an. Und da bin ich mir nicht zu schade, jede Möglichkeit auch zu nutzen und ein bisschen Werbung machen für das Unternehmen, weil sie haben sich wirklich in den letzten Jahrzehnten bemüht um den Gast und auch uns Einheimischen. Das darf ich noch abschließend sagen. Die Hochalmstraße hat sich wirklich wahnsinnig bemüht, auch diesen Dialog mit den Einheimischen zu suchen. Wir haben mittlerweile so eine hohe Akzeptanz mit dem Zeitpunkt, wo die Mautstelle von Heiligenblut weggekommen ist, rauf da, wo sie jetzt ist. ich sehe aus diesem Ortsbereich rauskommen, sodass man auch denn für den einheimischen Gast und für die Einheimischen selber praktisch überhaupt kein Problem mehr hat. Und das wird auch, merkt man schon in der Bevölkerung, dass diese Anerkennung der Straße, was man da an dem Ganzen hat, das wird jetzt schon sehr geschätzt, muss ich sagen.
Herr Peter, dann wünschen wir dir noch viele schöne Jahre an, auf und mit der Straße. Und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich sage auch vielen Dank. Ich hoffe, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, was so in mir so abgeht, an ganzen Gedankengut.
Vielen Dank, sehr gut.
Das war eine neue Folge vom Glocknergipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns auf den Podcast-Plattformen eine positive Bewertung hinterlassen möchten oder den Glocknergipfel auch gerne weiterempfehlen und abonnieren. Für noch mehr Infos besuchen Sie doch unsere Website unter großglockner.at oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@großglockner.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.